Weil ab Vers 4, von Kapitel 8, und Gideon kam an den Jordan, er ging hinüber, er und die 300 Mann, die bei ihm waren, ermattet und nachjagen. Und er sprach zu den Männern von Sukkot: Gib doch dem Volk, das mir nachfolgt, einige Ladung Brot, denn sie sind ermattet, und ich jage den Königen von Midian, Zebach und Zalmunna nach. Und die Obersten von Sukkot sprachen: Ist die Faust Zebachs und Zalmunnas schon in deiner Hand, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Da sprach Gideon: Darum, wenn der Herr Zebach und Zalmunna in meine Hand gibt, werde ich euer Fleisch mit Dornen der Wüste und mit Stechdisteln zerdreschen. Und er zog von dort nach Pnuel auf und redete zu ihnen auf dieselbe Weise. Und die Männer von Pnuel antworteten ihm, wie die Männer von Sukkot geantwortet hatten. Da sprach er auch zu den Männern von Pnuel und sagte: Wenn ich in Frieden zurückkomme, so werde ich diesen Turm niederreißen. Zebach und Zalmunna waren aber in Karkor und ihre Heere mit ihnen, etwa 15.000 Mann, alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Lager der Söhne des Ostens. Und 120.000 Mann, die das Schwert zogen, waren gefallen. Und Gideon zog den Weg zu den Zeltbewohnern hinauf östlich von Nobach und Jogbeba, Deha, und er schlug das Lager, und das Lager war sorglos. Und Zebach und Zalmunna flohen, und er jagte ihnen nach, und er fing die beiden Könige von Midian, Zebach und Zalmunna, und das ganze Lager versetzte in Schrecken. Und Gideon, der Sohn des Joas, kehrte aus dem Kampf zurück von der Anhöhe Heres herab, und er fing einen Jüngling von den Männern von Sukkot und befragte ihn. Und dieser schrieb ihm die Obersten von Sukkot und seine Ältesten auf, 77 Mann. Und er kam zu den Männern von Sukkot und sprach: Seht hier, Zebach und Zalmunna, deretwegen ihr mich verhöhnt habt. Indem er sprach, ist die Faust Zebachs und Zalmunna schon in deiner Hand, dass wir deinen Männern, die ermattet sind, Brot geben sollten. Und er nahm die Ältesten der Stadt und dornende Wüsten, Stechdisteln, und er züchtete die Männer von Sukkot damit. Und den Turm von Pnuel riss er nieder und erschlug die Männer der Stadt. Und er sprach zu Zebach und zu Zalmunna: Wie waren die Männer, die ihr bei Dabor erschlagen habt? Und sie sprachen: Wie du. So waren sie, jeder angestellt wie ein Königssohn. Und er sprach: Das waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. So wahr der Herr lebt, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, so erschlüge ich euch nicht. Und er sprach zu Jether, seinem Erstgeborenen: Steh auf und erschlage sie. Aber der Knabe zog sein Schwert nicht, denn er fürchtete sich, weil er noch ein Knabe war. Da sprachen Zebach und Zalmunna: Steh du auf und stoß uns nieder. Denn wie der Mann zu seiner Kraft. Und Gideon stand auf und erschlug Zebach und Zalmunna, und er nahm die Halbmonde, die an den Hälften ihrer Kamele waren. Jetzt mal bis dahin. Darf man sich so verhalten, als man gerade ist?
Ja, das war auch unsere Frage. Wir hatten jetzt auch noch gelesen,
ja,
dass, ob er wirklich beauftragt war, das dann noch zu tun. Das war auch unsere Frage. Er hat ja auch ganz viele alleine gehandelt.
Was? Bis dahin
mit nicht. Den 300 zwar, aber...
Na, also eindeutig ist er hier mitten im Auftrag Gottes. Die erste Sache, auf die ich hinweisen möchte, und die wir aus seiner Geschichte lernen können. Wir haben ja in den letzten Sonntagen gemerkt, dass Gideon ein Mann ist, mit dem Gott redet, mehr als mit den meisten Männern, die wir so zu regieren können.
Und da hat er das ja nicht explizit gesagt.
Bitte?
Er hat nicht explizit gesagt, geh hin, und jetzt, und genau.
Das ist wichtig. Das ist das Erste, was man daraus lernt. Wenn Gott einen Auftrag gibt, dann muss man nicht jeden Morgen gesagt kriegen, heute stehst du mit dem rechten Fuß zuerst auf und dann vergiss nicht Zähne zu putzen und danach ziehst du dich an und danach gehst du Frühstück essen und so weiter. Sondern wir wissen, was die nächsten Schritte sind. Und das bedeutet auch, im Auftrag Gottes wissen wir, was die nächsten Schritte zu sein haben, und zwar aus dem Wort Gottes. Aus solchen Beispielen wie hier.
Ich denke, wir werden aus dem Gesamtkontext verstehen, warum das so wichtig ist, wie er sich verhält. Und zwar aus den Details, die uns berichtet werden. Das erste ist, und ich empfehle euch, also allen, die ihre Bibel lesen, nutzt mal Google dabei. Wenn ihr zum Beispiel diese Orte eingibt und dann auf Bilder drückt, dann kriegt ihr in der Regel biblische Karten. Nicht alle Deutsch oder Englisch, manche in irgendwelchen anderen Sprachen, aber man kann das fast immer entziffern, welche Städte gemeint sind. Interessant ist, dass die beiden Städte, wo werden die noch erwähnt? Wer erinnert sich? Wer kennt seine Bibel?
Na, Pnuel in 1. Mose 32.
Und Sukkot auch. Beide Städte, beide Orte werden von im Zusammenhang mit Jakob erwähnt. Sukkot heißt Laubhütten.
Ja.
Und Pnuel hat was mit Gott zu tun, ihr. Muss ich einmal selber machen, so? Bitte?
Angesicht Gottes
bedeutet. Ah, ja, genau. Sehen. Das Gott sehen. Also dort dort war Jakob Gott begegnet. Das war am Jordan.
Okay.
Als er zurückgekehrt ist, um seinem Bruder zu begegnen, und in der Nacht kämpft er mit dem Engel Gottes. Und er hat ja vorne schon mal Gott gesehen, oder die Engel Gottes, mit der ist der Himmelsleiter, Bethel, hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, Bethel. Und Pnuel heißt Idee, oder weist darauf hin, dass er Gott gesehen hat. Und einige Jahrhunderte vergehen und die Leute, die jetzt dort wohnen, haben nichts, wirklich nichts mehr davon in ihrem Sinn. Es wäre die selbstverständlichste Selbstverständlichkeit gewesen, dass sie ihren Volksgenossen, die gerade das Elend, das jahrzehntelange Elend von Israel zu wenden begonnen haben, ein bisschen Unterstützung geben, wenn sie schon nicht mitkämpfen, dass sie wenigstens ihnen die aller einfachsten Zuwendungen, nämlich ein bisschen was zu essen geben. Und sie machen das nicht. Beide nicht. Und deswegen finde ich das so extrem wichtig. Erstens, nicht alles, wo Gott draufsteht, hat heute noch was mit Gott zu tun. Wir kennen das leider in sehr vielen Kirchgemeinden beobachten. Alle sind zur Ehre Gottes mal gebaut worden. Alle haben noch das Kreuz auf den Dächern oder wenigstens auf dem Altar. Fast alle bezeugen von der Geschichte her das Opfer Jesu und auch sein Auferstehen. Und was ist davon praktisch heute noch da? Was von dieser Überwinderkraft, denn sowohl Pnuel als Sukkot zeigen etwas von der Überwinderkraft des Glaubens und der Nachfolge Gottes im Leben Jakobs. Genau das haben wir in den evangelischen Kirchen vor kurzem erst 500 Jahre Reformation gefeiert. Und was ist davon heute noch zu merken? Gott sei Dank, ich darf nicht sagen, dass es überall weg wäre. Aber an sehr vielen Stellen, und das ist das Erste, was wir mitzunehmen haben, ist der Ort der Begegnung, der auch noch nach dem Namen Gottes genannt ist, nicht mehr aktuell wirksam, sondern kann sich ins Gegenteil verkehren. Und das, was diese Männer machen in beiden Städten, ist ja das Gegenteil dessen, was Gott will. Den Armen, dem Schwachen, dem Bedürftigen zu helfen. Das war ganz normales Gesetz, was Gott durch Mose dem ganzen Volk gegeben hat. Und das sind keine Ausländer. Das sind zwar im Ostjordan zwei Städte, aber beide im Grenzgebiet zwischen dem halben Stamm Manasse und Gad. Das waren also Gläubige, zumindest in dem Namen. Nur was ist in ihrem Fall zu merken? Und das, deswegen ist das, was Gideon an ihnen vollzieht, eine Notwendigkeit, damit sich solches Verhalten nicht verbreitet. Wenn wir einmal genauer hingucken, merken wir noch was anderes. Wie man diese gottlose Haltung erkennen kann. Das ist das Äußere. Das ist die Form, wie sie das rüberbringen. Dass sie das auf so eine sarkastische Weise sagen. Aber denk mal an den Inhalt. Inwiefern?
Bringen Sie den Vergleich, also da die Feinde sind das ja jetzt Hanuna und Sebach, ob sie schon in der Hand sind, das ist und dadurch setzen sie die Kraft von Gideon, oder wollen sie seinen Sieg abwerten, der sowieso kommt.
Und ich glaube, das ist
mehr... Arsch, sagt man,
bitte?
Ein schönes Wort will ich jetzt nicht nochmal sagen. Also die verspotten die auf der bösesten Art und Weise.
Die haben überhaupt keinen Glauben.
Bitte?
Die haben ja überhaupt gestellt den Glauben in Frage.
Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Sie ziehen das in Zweifel. Sie sind von der vorherigen Macht dieser Midianiter so überwältigt, dass sie das gegen diese Männer Gottes setzen. Es ist nicht ein Mann Gottes. An dieser Stelle ist er nicht Midian, sondern er und die 300 Leute, die Gott ausgewählt hat, die in seinem Auftrag unterwegs waren. Und sie ziehen das in Zweifel. Warum? Weil gerade noch die Midianiter durchgezogen waren, und zwar immer noch mit 15.000 Leuten, das wissen wir ja danach. Ihre Gesamtmacht hatte sich schon um 90% verringert. Aber immer noch 15.000 gegen 300. Und das ist das eigentlich Verwerfliche, dass sie ihren Unglauben bezeugen. Und das, Freunde, können wir als Kennzeichen nehmen. Wenn Leute mit einem frommen Anstrich Worte des Unglaubens sprechen, in einer Zeit, wo Gott Erneuerung schafft, und das auf eine höhnische Weise, dann haben sie genau das, wie das Beispiel ist. Und dort kann man nicht schweigen. Ich finde, das erste Entscheidende, dass Gideon sich auf diese Sache einlässt und nicht sofort um sich schlägt, sondern so ermattet, wie er mit seinen Leuten ist. Die nächste Station anläuft, sind etwa 10 Kilometer auseinander, Sukkot und Phnoe, und dieselbe Bitte vorträgt, wieder abgewiesen wird. Dort ist was anderes. Chloe hat im Turm, das heißt, die Leute waren auch vor den Feinden in Sicherheit gewesen. Die haben sich auf ihre eigene Stärke verlassen und es ist eine andere Haltung als die Sukkotter. Die waren noch unter dem Druck gewesen, Chloe war sicher. Und deswegen ist das Gericht über Chloe viel, viel schlimmer. Die einen werden mit Dornen gepeitscht. Ich habe das mal gesehen, als ich in Afrika war. Diese Stechdistel und Dornen der Wüste, das sind so Dinge, wir haben solche langen Picker. Das zwiebelt schon. Und 77 Leute. Da ist ein bisschen Blut geflossen. Und
bei Phnul geht es weiter. Da wird der Turm ihre Sicherheit, weswegen sie sich so zurückgezogen haben von ihren Glaubensgenossen, niedergerissen und die Männer der Stadt erschlagen. Und Freunde, das ist ein Gericht Gottes. Das ist also keine Bosheit, keine zwischenmenschliche Bosheit oder Rache oder sonst was. Das ist Gericht Gottes. Und wir können das sehen, dass selbst die Apostel in solchen Fällen das Gericht Gottes ausgesprochen haben. Gegen Simon den Zauberer, gegen Elimas, der eine wird blind, der andere wird statt den Geist Gottes selber weiter zu verteilen, wie er sich das vorgestellt hatte, dem Gericht Gottes und dem Gericht der Hölle überantwortet. Das gehört dazu, dass, wenn wir im Dienst Gottes stehen, wir in dieser Autorität mit solchen Feinden des Volkes Gottes umgehen. Und nochmal, das, was Horst gesagt hat, ist der entscheidende Punkt. Sie propagieren Unglauben. Auf eine Weise, dass sie wie Kollaborateure wirken, wie solche, die sich mit den Feinden des Volkes Gottes zusammengeschlossen haben. Hast du die schon gefangen? Dann könnten wir dir ja was geben. Diese Haltung von oben herab, lass uns sorgsam darauf achten, dass wir nie selber in solche Haltung verfallen. Wirklich. Dazu muss Gott durch seinen Geist und durch sein Wort unser Herzen reinigen. Das haben wir nicht in uns selber. Er jagt nach. Das war kein Spaß. Deswegen sage ich, guckt einmal, wenn ihr solche biblischen Berichte lest, guckt einmal euch die Karten an. Wo sie das Lager aufgeschlagen hatten, das war schon an der Grenze Israels. Das ist ja auch hier so beschrieben. Und ihr zog den Weg zu den Zeltbewohnern hinauf, östlich von Jokbea, und schlug das Lager. Und das Lager war sorglos. Das war schon an der Grenze der Kinder Ammon, also der Ammoniter. Das sind die Zeltbewohner, also die Nomaden, die damals und heute diese Region besiedelt. Da hatten sie sich so weit zurückgezogen, das war mindestens noch eine Tagereise, etwa 40 Kilometer von diesen beiden Städten entfernt. Südöstlich. Und dort waren sie sicher, jetzt haben sie zwar ihre beiden Heerführer verloren, aber sie sind entkommen. Wir lesen hier nur von den 300 Mann Gideons. Ich bin mir nicht sicher, ob dann nur die 300 das Lager überfallen haben, weil, wenn wir ein bisschen zurückgucken, heißt es ja, dass ganz Israel. Also in Kapitel 7, Vers 22, da versammelten sich die Männer von Israel, von Naphtali und von Aser und von ganz Manasse und Jakimia nach. Das waren die Stämme, die weit weg gewesen waren. Aser hatte zum Beispiel sein Stammesgebiet am Mittelmeer. Das waren eigentlich die Stämme, die am weitesten weg waren. Und sie sind zumindest auf dem Weg mit Gideon gewesen, die Ephraimiter hatten ja die beiden Heerobersten gefangen. Aber, und das ist das zweite Schöne, die 300 Auserwählten, die bleiben bei Gideon, bis der Dienst komplett vollendet ist. Freunde, es gibt immer wieder Zeiten, wo Gott sein Volk ruft für bestimmte Aufgaben. So wie zur Zeit Gideons. So wie vorher zur Zeit Deborahs. Es gibt andere Zeiten, wo nur einer von Gott gebraucht wird, wie wir das später lesen werden bei Simson. Da war nicht eine Masse, die er in Bewegung gesetzt hat. Da war ein herausragender Mann. oder vorher Ehud.
Es gibt solche Zeiten, es gibt solche Zeiten. Es gibt Zeiten, wo Gott einzelne Leute gebraucht hat, es gibt Zeiten, wo das Volk Gottes gerufen wird. Und nie lassen sich alle rufen. Das Erste, was wir wissen. Und selbst die sich rufen lassen, ist ein Haufen Feiglinge dabei, die Gott eigentlich aussortieren muss. Aber die Berufenen kann man woran erkennen? An ihrer Treue. An ihrer Treue. Diese 300 Leute bleiben bei Gideon. Das sind die, Gott selber ausgewählt hat. Ich kann das nur als Empfehlung weitergeben. Es ist nicht in meiner Hand, das zu machen, aber ich empfehle, bitte darum, dass Gott euch zu solchen treuen Leuten macht, die er bis ans Ende gebrauchen kann. Ich habe im Laufe meines inzwischen doch längeren Lebens viele Dinge gesehen, auch dass Männer Gottes abweichen, auch dass Männer Gottes aus dem Dienst fallen oder weichen. Und es gibt auch dafür ehrenvolle Situationen, wenn ich Elias sehe, der war an einem Punkt irgendwann abgekämpft, sagt er, nämlich weg. Und Gott hat ihn trotzdem noch gebracht. Und hat aber auf diese Bitte geachtet, indem schon sein Nachfolger Elisa berufen wird, aber noch nicht im Dienst ist. Lass uns und so, wenn man Jesus zur Verfügung stellt, dass wir gebrauchbar sind, bis der Dienst verendet ist. Diese 300 mit ihm gehen weiter, obwohl sie so viel Zurückweisung haben. Gehen weiter, obwohl sie ermattet sind. Gehen weiter und gehen in den nächsten Kampf. Und überwältigen nicht das ganze Heer, das heißt die flohen, aber die beiden führenden Köpfe. Sebach und Salmuna, das ist ein, wenn man mal nachguckt, sind es merkwürdige Namen. Sebach bedeutet Schlachtopfer, Salmuna bedeutet weggenommener Schutz. Entzogener Schirm. Für mich sind das Satanisten. Sind Leute, die spotten Gott dadurch, dass sie einen Namen mit sich herumtragen, wo sie sich über den entzogenen Schutz lustig machen. Wo sie sich über das Opfer, was Gott alleine gibt, lustig machen. Sogar ich bin es. Man kann es im Internet inzwischen häufig sehen, es gibt also viele Berichte über Leute, oft aus der Unterhaltungsbranche oder Künstler, die sich auf so eine lästerliche Weise über Gott lustig machen und in vielen Fällen sofort das Gericht Gottes zuschlagen. Hier war das nicht sofort, hier war das erst nach einigen Jahren Dienst. Unbedingt. Gideon ist mit seinem Kampf erst fertig, als die beiden führenden Köpfe genommen worden sind. Die haben auch keine Angst vor dem Tod. Und deswegen sage ich, Satanisten, deswegen sage ich, Leute, die selbst mit Stolz noch in den Tod gehen. Und ich verstehe, dass Gideon versucht, seinen Ältesten zu motivieren, diese Feinde Gottes oder die Feinde des Volkes Gottes zu erschlagen. Er traut sich nicht. Schade. Wisst ihr, warum schade? Weil er später von seinem eigenen Halbbruder erschlagen wird. Er hat nicht gelernt zu kämpfen. Er hat sich an seinem Vater kein Beispiel genommen. Ich weiß nicht, wie oft man solche Gelegenheiten verpassen muss, damit das
damit unser Leben letzten Endes in Gefahr gerät. Ich fürchte, manches Mal ist es wirklich eine Gelegenheit. Dieser Junge war mit in den Kampf gezogen, war offensichtlich beim Vater, hat offensichtlich sich ein Beispiel versucht an ihm zu nehmen. Und dann, als er herausgefordert wird, ein Werk des Glaubens, kein schönes Werk des Glaubens zu tun, zieht er sich lieber zurück. Allen Söhnen unter uns empfehle ich, nicht so den Schwanz anzuziehen. Wirklich. Lieber zu kämpfen. Lieber dann zumindest, wenn ein Auftrag ist, und das ist der Mentor, der an seiner Seite ist, der ihm den Auftrag gibt, dann lieber etwas zu wagen, was man vielleicht von sich aus nicht machen kann. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, was wir dann im nächsten Kapitel lesen werden. Und dann kommt er letzten Vers 21, da sprachen Sebach und Zalmunna, steh du auf und stoß uns wieder, denn wie der Mann zu seinem Graf, und er stand auf und erschlug sie, und dann die Halbmond, die an den letzten Jahr Pferde sind. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Da ist kein Betteln um Gnade, keine Hoffnung verschont zu werden wie bei Agag. Da ist diese innere Haltung, naja, das ist eben schief gegangen. Es gibt Leute, die auch im Angesicht des Todes keine Rückkehr zeigen. Denkt an diesen einen Mann, der neben Jesus im Kreuz hängt. Der lässt Gott. Bis zum Schluss. Es ist trotzdem erschreckend, wenn man das erlebt. Ich erinnere mich immer an eine Situation. Ich habe ja einige Jahre lang in einem Krankenhaus in der Nähe hier jede Woche Besuche gemacht, um Alkoholiker zu erreichen. Und ich komme eines Tages in ein Zimmer mit zwei Männern, einer hier ganz aus der Nähe, und der war sterbend. Leberzirrhose im Endstadium. Ich hatte ihn vorne weg, weiß ich nicht, halbes Jahr vorher. War ich ein paar Mal bei ihm gewesen. Ich hatte erfahren, dass der Mann so trinkt. Sein Haus ist jetzt gerade zerfallen. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeifahre, werde ich an diese Situation erinnert. Und mit einmal sehe ich ihn und er hat Leberzirrhose im Endstadium mit so einem Wasserbauch. Und ich bin schockiert. Was bist du hier? Und er setzt sich auf sein Bett und weint und sagt, hätte ich doch bloß auf dich gehört. Nur diesen Einsatz. Und mein Herz brennt für diesen Mann. Und sein Bettkollege, genauso elend dran, aber ein Hühner von Mann, so einen Bauch, auch Bauchwassersucht im letzten Stadium, fährt diesen Mann an. Was flennst du? Du dumme Sau. Du feiger Hund. Du hast so gelebt, dann musst du eben so sterben. Ich war so schockiert, wie man im Angesicht des Todes ist. Dann hat dieser Mann sich selber entlassen lassen und am nächsten Tag ist er in seiner Wohnung verbrannt. Ich habe gesagt, dieser Mann ist direkt lebendig in die Hölle gegangen. Wenn jemand so im Angesicht des Todes noch mit aller Bosheit weitermacht, dann gibt es für ihn keine Chance zur Umkehr. Wenn man das einmal erlebt hat, dann versteht man solche Situationen wie wir sind. Und deswegen lasst uns mit aller Liebe, mit aller Geduld den Menschen nachgehen, die bereit sind umzukehren. Und lasst uns sie zurückweisen.
gesucht, selbst im Angesicht des Todes die Gnade Gottes lästern. Das haben diese beiden Männer gemacht. Und so verlieren sie es. Und der letzte Abschnitt. Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon. Ach, vielleicht noch etwas Folgendes. Gideon hat, bevor diese Männer schleppten, einen Schwur getan. Er hat im Namen Gottes diesen Männern versichert, wenn sie nicht seine Brüder erschlagen hätten, würde er sie jetzt erleben lassen. Und sie wissen das, was sie tun. Sie versuchen so ein bisschen das schön zu reden. Tabor war weit weg, war ganz im Norden. War also nicht die Region, in der Gideon mit seinem Vater gelebt hat. Die Söhne seiner Mutter, das deutet auf mich, also deutet für mich dahin, und auch seine spätere Geschichte, die berichtet wird, dass er nämlich viele Frauen und 70 Söhne hatte, deutet darauf hin, dass sein Vater eben auch mehrere Frauen hat. Und dass die Mutter von Gideon an einer anderen Stelle war, im Norden Israels. Und dort waren seine Brüder. Und wie waren die Männer, die er dort erstellt? Wie Königs oder wie du? Warum nimmt ihr das auf sich und geht um dieser Sache willen gegen sie vor und nimmt ihnen das Leben? Auch nämlich eine satanistische Handlung, die dahinter steht. Und man kann dort ein Muster kennen. Die Brüder Gideons waren nicht im Kampf gefallen.
Ja, und sie haben trotzdem.
Bitte?
Die haben sie trotzdem gemacht.
Die haben sie tot gemacht, wie Königssöhne. Das heißt, die Besatzungsmethodik Midians war, künftige Befehlshaber von vornherein auszulöschen. Das ist das, Freunde, was mich heute so bitter macht gegenüber der jetzigen Befehlshaberschaft in Israel. Sie zeigen exakt dasselbe Verhalten. Sie schlachten die Kinder der Palästinenser. Es könnten ja mal zukünftige Befehlshaber daraus wachsen. Das ist ihre Begründung. Das wird ganz offen so gesagt. 50.000 Kinder in Gaza tot, kein Problem. Wären ja sowieso Hamas-Kämpfer. Das ist dieselbe satanische und satanistische Haltung, die wir hier bei den Medien haben. Das geht nicht. Da ist Gottes Fluch drauf. Und bitte lass uns niemals in solche Haltung hineingeraten. Dass, wenn wir jemanden nicht mögen, dass wir schon seine Nachkommen nehmen. Ich sage das deswegen, weil jetzt so finde ich zumindest in Deutschland weltweit in einer ganz gefährlichen Position ist. Im letzten Jahr ist Deutschland von der UNESCO gerügt worden als das Land mit den meisten Kindesentnahmen aus Familien. Es gibt kein zweites Land auf der Welt, was unter dem Maßgabe der angeblichen Kindeswohlgefährdung so viele Kinder aus Familien hat. Das ist genau diese Haltung. Das ist genau diese satanistische Haltung. Und zwar deswegen, weil es eben nicht die gefährdeten Kinder sind. So oft kann man das sehen. Die wirklich gefährdeten lässt man, aber da, wo Familien irgendwo im Fokus sind, versucht mal die Kinder zu nehmen. Das ist dieselbe satanistische Haltung, die wir hier sehen. Und ich sage das nicht, um allgemein anzuklagen, aber dass wir als Gläubige sorgfältig auf diese Dinge achten und wenn das nicht gerechtfertigt ist, aufstehen und dagegen vorgehen. Es gibt mit Sicherheit Fälle, wo es besser ist, dass Kinder aus Familien oder aus dem Umfeld genommen werden. Aber wir haben gerade solche Situationen durch. Letzte Woche, ich sage das hier ganz offen, hat sich gemeldet, nach mehr als 3 Jahren kriegt sie jetzt ihr Kind wieder. So lange ist das entzogen worden. Jetzt, nach so viel Kämpfen, nach so viel Schreiben, nach so viel Gutachten, ist endlich festgestellt worden, dass nicht sie diejenige ist, die das Kind gefährdet, sondern der Vater. Das ist unser Dienst. Dass wir solche Dinge festmachen, festhalten, dass solche Zerstörungen nicht geschehen. Und wenn sie geschehen sind, dass die Leute aus dieser Position genommen werden, wo sie diese Macht ausüben. So wie hier, diese beiden Könige. Jetzt kommen wir zum letzten Text. Ich will an dieser Stelle noch die Gebetsanliegen teilen. Ich habe gestern Kontakt gekriegt mit einer Frau, die als Kind, als sehr junge Jugendliche, in Zwangsprostitution gekommen ist. Und die ausgestiegen ist und die zutiefst mit diesen Strukturen vertraut ist und die weiß, dass es eben in Deutschland nicht möglich ist, solche Fälle über die Polizei zu klären. Weil sie und ihre Freundin dasselbe durchlitten haben. Und weil sie Teil dieser missbrauchten Nachkommen gewesen ist. Und weiß, wie tief die Politik, inklusive der Polizei, in diese Machenschaften verwickelt. Und dass, wenn sie in die Öffentlichkeit geht, sie das nächste Opfer ist, was das Leben verliert. Und ihre Hoffnung ist, eine Hilfsorganisation zu gründen. Wir waren an der Gründung von Perlenschatz beteiligt. Wir haben uns seit Jahrzehnten gekümmert genau um solche Menschen. Das ist mein nächstes wirkliches Gebetsanliegen. Dass Gott uns benutzt, solchen Menschen, die so versklavt werden. Und wer das einmal sehen will, der sollte das bei YouTube angucken, die Augen des Teufels. Da wird über diese Dinge berichtet. Das sind Augenzeugen, die berichten über die Dinge, die sie selber erlebt haben. Alles das, was wir von den Epstein-Files gehört haben und was jetzt ganz verschwunden ist durch die neue Berichterstattung über den Iran-Krieg. Ja. Alle diese Dinge laufen weltweit und ganz besonders in den westlichen Ländern. Lasst uns vor Gott einstehen, dass dort eine Hilfe kommt denen, die sich danach sehnen. Das ist das, was Gott will. Und das ist unser Auftrag. Und deswegen haben wir hier ein Beispiel. Und es ist wichtig, dass wir bis ans Ende gehen, bis dieser Sieg errungen ist. Und die Männer von Israel sprachen zu Gideon: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Und Gideon sprach zu ihnen: Nicht ich will über euch herrschen und nicht mein Sohn soll über euch herrschen, der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sprach zu ihnen: Eine Bitte will ich von euch erbitten. Gebt mir jeder die Ohrringe seiner Beute. Denn sie hatten goldene Ohrringe, weil sie Ismaeliter waren. Und sie sprachen, also goldene Ohrringe, das waren die Midianiter gewesen. Und die hatten sie dann von den Gefallenen eingesammelt. Und sie sprachen: Gerne wollen wir sie geben. Und sie breiteten ein Oberkleid aus und warfen jeder die Ohrringe seiner Beute darauf. Und das Gewicht der goldenen Ohrringe, das er erbeten hatte, war 1700 Segel Gold. Außer den Halbmonden und den Ohrgehängen und den Purpurkleidern, die die Könige von Midian trugen. Und außer den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele waren. Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophrah,
Und ganz Israel ruhte diesem dort nach und es wurde wieder in seinem Herzen verstreckt. So wurde Midian vor den Kindern Esau gebeugt und es hob sein Haupt nicht mehr empor. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und Jerubbaal, der Sohn des Joas, ging hin und wohnte in seinem Haus. Und Gideon hatte 70 Söhne, die aus seinem Land hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die in Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn und er gab ihm den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in gutem Alter und er wurde begraben im Grab seines Vaters Joas. Mit Ophrah der Abiezeriter. Und es geschah, als Gideon gestorben war, wandten sich die Kinder Israel wieder ab und huten den Baalen nach und machten sich Baal-Berit zum Gott. Und die Kinder Israel gedachten nicht des Herrn ihres Gottes, der sie errettet hatte aus der Hand aller ihrer Feinde ringsum. Und sie erwiesen keine Güte an dem Haus Jerubbaal Gideons nach all dem Guten, das er an Israel getan hat. Der letzte Vers ist interessant. Nach all dem Guten, das er an Israel getan hatte. Und ein Abschnitt vorneweg wird über eine Sache geredet, die nicht gut war. Was sagt uns das?
Ja, sie praktisch selber ein Denkmal gebaut hat.
Ja, kann man so sagen. Ich denke, das ist das.
Und Ephod ist eigentlich ein leinendes Kleid. Und das hat er aus Gold nachgemacht.
Ich habe, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hätte er dort ein Altar gebaut.
Es war ja einer gewesen.
Es war ja nicht so in dieser Form, ja. Sondern ein Altar, so wie so ein Opferaltar, als Noah den Altar gebaut hat, aufgerichtet hat.
Was sagt uns dieser letzte Abschnitt aus dem Kapitel oder aus der ganzen Geschichte Gideons?
Ja, er hat viel Gutes getan.
Das Erste, auch ein Mann Gottes, der fast die gesamte Zeit seines Lebens, aber zumindest in dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, untadelig ist, kann danach missbrauchen. Danach missbrauchen. Das ist spannend, oder?
Also wenn man das noch vergleicht, als Gott ihn praktisch an dieses Heerlager schickt, wo er diesen Traum hört, und er hört diese Bedeutung, Knie fällt auf seine Knie und betet Gott an, ist das eine Haltung, die so beispielhaft ist, ja,
genau.
Im Gegensatz zu dem.
Genau. Was sagt uns das, Freunde?
Am Ende merkt man, die Israeliten haben niemals ihren Glauben angenommen. Jedes Mal vor kurzer Zeit und dann haben wieder von vorne angefangen mit ihrer Gott zu.
Ja.
Und das ist immer noch so.
Ja, ist leider so.
Da kann schön von dir kommen.
Freunde, die gefährlichste Zeit ist nach dem erfüllten Auftrag. Nochmal. Die gefährlichste Zeit ist nach einem erfüllten Auftrag. Mhm. Solange er im Dienst ist, solange er wirklich den Auftrag Gottes ausführt, handelt er absolut richtig. Dann kommt die Versuchung und auch diese Versuchung weicht dann raus. Guck mal, die Versuchung heißt, du bist der Beste, du und die Dynastie nach dir, die soll uns beherrschen. Du und dein Sohn und deine Sohnessohn. Dieser eine Sohn, der hier schon genannt wird, der macht es tatsächlich. Der einzige Richter, der sich sein Amt selber nennt. Alle anderen sind berufen. Unter diesen 13 Richtern ist einer, Sohn des Verderbens. Wie unter den 13 Aposteln ist. Warum 13? 12 Apostel. Einer fällt ab, einer wird nachgeholt. Judas zerstört sein Amt, Matthias kommt an seine Stelle. So ist das hier bei den Richtern auch. Ich denke, das ist kein Zufall, ja?
Noch unbedingt, dass die alle, die so prophetisch unterwegs sind, alle haben einen Frauen. 70 Frauen, was?
Nee, nee, 70 Kinder, weil er sehr viele Frauen hatte. Ja, warum? Ist das, kann man sagen, gut, das war damals die Zeit, das ist im Neuen Testament aufgehört. Das hat sicher damit zu tun, dass, um aktiv zu sein, brauchst du ein bisschen Testosteron.
Kinderprotestin.
Ja, das hat was zu tun mit Männlichkeit. Und das ist, ich sag mal, das ist die Kehrseite.
Am deutlichsten ist ja bei Simeon und bei den Propheten. Wie heißt er? Samson.
Simson.
Simson.
Nein, der hatte nicht viele Frauen, der hatte aber.
Aber der brauchte ständig irgendwelche.
Das ist so. Das hat wirklich, aus meiner Sicht, hat das wirklich was damit zu tun. Wenn du so ein Kämpfer bist, ist die Kehrseite rein körperlich.
Ja.
Schon einer. Erhöhte Testosteronproduktion.
Ja.
Und damit auch ein starker Sexualtrieb. Wir hatten heute früh einmal dieses Wort Weichei.
Ja.
Also, man kann kein Weichei sein, wenn man im Dienst Gottes ist. Die Gefährdung ist dann natürlich das, was Oliver Kahnmeier gesagt hat. Das muss ich hier nicht wiederholen. Seit ich nach Gott
sitze.
Also nochmal, hier kommt das ganz Israel zu ihm und sagt, du sollst herrschen. Und er sagt,
der Herr allein soll herrschen.
Genau. Er weicht dieser Versuchung aus. Er weicht der Versuchung aus, sich selber quasi zum König salben zu lassen. Das wäre das nämlich gewesen. Königtum, das Erbkönigtum, was sie ihm antragen. Ich sage das deswegen, ich schiebe das einmal ein. Wenn von den Richtern die Rede ist, wir werden einmal drauf kommen, ich denke im Buch der Chronik ist das sogar noch mal erwähnt. Das letzte Mal, wo von den Richtern die Rede ist. Und zwar, dass Gott die erweckt hat. Wird extra noch mal darauf hingewiesen. So wie wir das im ersten Kapitel haben. Da erweckte der Herr ihnen Richter. Und hier ist der erste Versuch, das, was sie später bei Saul wiederholen, oder Samuel gegenüber wiederholen, und sagen, erschaffe uns einen König. Wir wollen sein wie alle anderen rundherum. Ich sage euch das mal. Diese Haltung hat man wieder in den Kirchen. Das genau diese Haltung. Wir wollen sein wie alle anderen, demokratisch. Frauenrechte. Man meint also nicht, dass man an so einem Tag wie heute besonders die Frauen ehrt, Weltfrauentag, sondern dass man Quoten einführt, dass man nicht mehr die Berufung Gottes, sondern die Gleichheit mit der Welt macht. Das ist diese immer fortwährende Versuchung im Volke Gottes. Und wann immer ihr nachgegeben wird, kann man in der Bibel nachlesen, wie das endet. Und Gideon weist das zurück. Er weist das zurück und sagt nicht ich oder einer meiner Söhne, sondern der Herr soll über euch herrschen. Vielleicht kennt ihr das Lied. Der Herr ist König. Über die Welt. Sollte man nachher noch mal sehen.
Okay.
Weil das müssen wir uns selber immer wieder in Erinnerung rufen, dass man nicht jemanden einsetzt, der macht das schon richtig. Ich bin froh, wenn ich sonntags mal nicht da bin. Wirklich. Weil sich eine Gewohnheit herausgebildet hat, die war nicht zu, und zwar jahrelang nicht so. Das wurde das immer abwechselnd geprägt. Jetzt hat sich die ganze Gemeinde daran gewöhnt, dass Predigtreihen sind. Ich mache das auch gerne. Aber es darf daraus nicht diese Haltung erwachsen, dass man sagt, naja, da haben wir nicht. Wenn jemand prophetisch redet, soll zwei oder drei reden, heißt das im ersten Sonderbrief Kapitel 14. Eigentlich jeden Sonntag. Wir haben das zumindest.
in diese vergleichsweise kurzen Teile des Zeugnisses. Aber es ist gut, wenn ich sonntags nicht da bin und ich mache ausdrücklich Mut, dass das Wort Gottes weitergegeben wird. Dass es mir heute leicht fällt, bedeutet nicht, dass es immer so gewesen ist. Ich habe jahrzehntelang wirklich zu kämpfen gehabt. Sonntag für Sonntag, Herr, zeige mir, sage mir, was ich weitergeben soll. Und das ist normal, wenn man da hineintritt, das zu sagen, was Gott die Gemeinde sagen will. Aber nachdem er sie auf den richtigen Weg bringt, macht er tatsächlich diese merkwürdige Geschichte. Woran erinnert das? Das Eva. Das Eva ist eigentlich ein Priestergold. Das Ephod ist ein Priestergewand. Und dass das an, aus Gold gemacht wird, du hast recht, erinnert an Aaron in doppelter Hinsicht, weil er das goldene Kalb gemacht hat. Das zumindest hat er nicht.
Na,
aber genauso, bitte?
Wollte nicht David damals dieses Ephod
gemacht? Das Ephod ist immer ein priesterliches Gewand gewesen. Und David hatte die Priester berufen. Und es gab Situationen, wo auch der König mit dem Ephod bekleidet war. Hier ist es tatsächlich ein Zeichen der Autorität. Und aus meiner Sicht ist das in gewisser Weise eine Anmaßung eines priesterlichen Dienstes. Denn eine Sache ist deutlich. Von der Zeit Aarons bis zur Zeit Davids war das Priestertum korrumpiert. Und zwar so sehr, dass unmittelbar vorher, nämlich Eli oder endgültig Elis Söhne, solche korrupte hohe Priester waren, dass Gott sie beiseite setzt. Und aus meiner Sicht wird hier deutlich, dass Gideon dieser Versuchung verliebt, hängt das damit zusammen, dass das Priestertum zu dieser Zeit in Israel so schwach war. Und zwar über Generationen, über Jahrhunderte. Und dort wird eine Lücke geschaffen, dass etwas an diese Stelle kommt. Und das wird dann äußerlich verehrt. Ich frage mich, ob das, was wir gerade in den alten Kirchen haben, in den orthodoxen, in der katholischen Kirche, ob das nicht eine ähnliche Funktion hat. Dort werden solche äußeren Zeichen verehrt. Das Kreuz geküsst. Die priesterlichen Gewänder verehrt. Aus meiner Sicht eine ganz ähnliche Situation wie hier. Und das bedeutet, dass es dem Volke Gottes zum Fallstrick wird. Das ist das, was uns hier gewarnt, wovor hier gewarnt wird. Und es wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Dann heißt es, so wurde Midian von den Kindern Israel geboren und es hob sein Haupt nicht mehr empor und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Er starb im guten Alter, das heißt, er wird sich so auf die 70 zubewegt haben, schätze ich mal. Wenn er so jung war, nee, sein Sohn, dann mag er sogar 80 gewesen sein. Also 40 Jahre Ruhe nach dieser Geschichte. Und sein Sohn war noch ein Knabe, also unter 15. Ja, 65. Gehe ich von aus, war das gute Alter zu dieser Zeit. Und er wohnte in seinem Haus, er hatte 70 Söhne mit vielen Frauen und eine Nebenfrau in Sichem. Das ist ein Stück entfernt, etwa 10 Kilometer von Ufa. Und die zieht den Abimelech groß und der, von dem hören wir dann nächste Woche. Aber, und da hat Sidi uns darauf hingewiesen, kaum ist er tot. Kaum ist Gideon tot, ist das Volk Gottes wieder in seiner alten
gottlosen, götzendienerischen Weise. Das Interessante ist, den Baal, den sie jetzt anbeten, ist der Bundesbaal, also der Baal des Bundesgottes. Das hört sich ganz besonders fromm an. Man würde sagen, der Taufgott oder der Abendmahlsgott, der Sakramentsgott, so könnte man das direkt übersetzen in die heutige Sprache. Ja?
Das zeigt, dass Gott ist nicht gebunden an der Sache, dass der Gideon hat so was gebaut, dass die Menschen da
genau.
Das gewesen haben.
Genau.
Gott ist nicht sachlich oder irgendwas, was die Menschen fokussieren an sowas.
Genau, an was Äußeres. Und das ist diese.
Und auch nicht ordentlich.
Genau.
Die bestimmte Ort ist so heilig, das ist nicht so.
Richtig. Das ist eine so wichtige Sache. Gott ist weder an heilige Orte, noch an heilige Handlungen, noch an heilige Gegenstände zu binden. Sondern im Grunde.
Aber das war genau die Fehler von Gideon, hat das sowas gebaut hat. Ja. Und die Menschen haben geirrt.
Genau, das haben sie gewollt. Genau, das hat er bedient. Das ist sein größter Fehler und wie gesagt, wird ihm und seinem Haus zum Fallstrick.
Vielleicht hat er auch wirklich keine Lust mehr, weiterzumachen. Da war das das Einfachste, so ein Ding zu stellen, als sich mal mit dem Gesetz und alles zu befassen. Ne?
Ich denke nicht, dass das Gesetz ist. Ja. Weißt du, 70 Söhne zu zeugen? Das sind die Töchter ja gar nicht mal erwähnt. Da war der schon gut beschäftigt. Der hatte einfach was anderes im Blick. Ja?
Ist da vielleicht auch eine Art Geldsucht? Also allein, dass man.
Nee, im Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Das wird ja zum Gegenstand der Verehrung gemacht. Er nimmt es nicht für sich. Es wird dorthin gestellt. Ich glaube wirklich, dass es eher damit zu tun hat, was Hoss eben sagt. Eine Ablenkung von sich. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt ja was, wenn ihr was verehren wollt.
Aber das ist eigentlich ein großer Fehler, dass man von Gott ein Beispiel baut.
Natürlich.
Von vorne, das ist ein großer Fehler, weil so wird die Menschen geirrt in eine falsche Richtung.
Ist so, ist ganz genau. Nochmal, die Frage, die ich gestellt habe, wo wohnt Gott?
In uns.
Genau, in der Höhe und bei denen, die zerbrochenen Herzen und gebeugten Geist. In den Deswegen ist das Wichtigste, statt solche heiligen Orte aufzusuchen, lieber zu den Schwachen zu gehen.
Aber in Geschichte von Gideon kann man auch merken, die Menschen, die Israeliten, haben nicht Glaube gehabt. Sie haben nur Angst gehabt in Gideon. Durch seine Angst haben sie die Glaube wahrgenommen. Und nachdem es gestorben, die haben natürlich alle frei geworden und haben wieder zurück zum ihrer
Gottesdienst. Und das betrifft nicht nur Gideon, sondern das betrifft die vor ihm und das betrifft die nach ihm. Immer wieder abweichen, abweichen, abweichen. Und ich sage euch, Freunde, das hat sich bis heute nicht geändert. Deswegen hat Gott ein anderes Opfer geschaffen. Deswegen nicht wir werden wie Christus, sondern Christus lebt in uns, den müssen wir Platz machen. Das ist das, was Einzige, was zählt. Wir werden uns nie verbessern. Aber das Beste, der Beste, der Unfehlbare, soll, will in uns durch uns leben. Und dem haben wir unser Leben aktiv zur Verfügung gestellt.